Unverfroren fröhlich mit
Kleis.
Hier sind wir wieder, Folge 26. Und ich habe neue kleine Wehwehchen aufzuweisen.
Ja.
Ja, der Malessen bei mir, sozusagen der körperlichen Malessen. Erst ein kleiner Autounfall, dann irgendwie gestürzt, dann das Jochbein. Und jetzt hatte ich eine Begegnung der siebten Art, und zwar mit Prozessionsraupen.
Ja, das sind diese kleinen, die so ganz behaart sind, so ganz lang, gell?
Die sind so, ja, so 3 bis 5 Zentimeter. Und die gehen gerne, deswegen heißen die Prozessionsspinnerraupen, in so einer Art Reihenfolge. Die sehen von weitem aus, wenn du ein bisschen fehlsichtig bist, wie ich, wie eine Schlange. Und die gibt's eben hier auch. Die gibt's in Deutschland in Eichen ganz viel. Eichenprozessionsspinnerraupen. Ich habe mich eingelesen in die Materie. Und hier sind sie in den Pinien. Und dann sind sie hochaktiv im Frühjahr. Und dann sind sie auch weg.
Ja.
Also kann man sich ja eigentlich entspannen, weil man kann sehr allergisch auf diese Tiere reagieren. Vor allem auf die Haare, die die am Körper haben. Die sind sehr behaart.
Und diese Haare sind wahnsinnig lang aktiv, ne?
Und diese Haare werden vom Wind verweht und die können irgendwo in irgendeiner Ecke liegen. Und ich habe mich auf so einen ollen Fatboy gelegt. Den habe ich noch so ein bisschen ausgeschüttelt, also so eine Art Riesensitzkissen, und dachte, ach, da kannst du im Schatten schön ein Nickerchen machen. Das habe ich genau eine Viertelstunde gedacht. Dann fing es mich an zu jucken. Dann dachte ich, ach, mich hat was gestochen. Nervig. Und dann fing es mich an allen möglichen Stellen an zu jucken. Und dann habe ich an mir runtergeguckt. Ich war im Bikini, wie praktisch. Damit sie auch wirklich Auswahl haben, wo sie zuschlagen können. Und dann hatte ich wie so Brandblasen und Pusteln wirklich an jedem Körperteil. Nur eines haben sie verschmäht, das sind meine Schienbeine.
Interessant.
Ja, die haben ihnen nicht gefallen.
Vielleicht für später
die Vorderseite
aufgehoben.
Nicht. Die waren schon wieder. Aber ansonsten, überall die Oberschenkel, im Gesicht, am Kinn hatte ich wie so eine riesen Brandblase, wie so ein erhobenes rotes Etwas am Hals, an den Armen. Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst kratzen sollte. Das juckt so unerträglich. Dagegen ist ein Mückenstich wirklich nichts. Und dann habe ich irgendwie erst so ein bisschen alles abgebraust und gedacht, okay, dann habe ich natürlich das Internet bemüht. Ich hatte schon mal diesen Prozess.
Ja, hast du schon mal gehabt, gell?
Spinnerraupenausschlag. Es scheint irgendwie mich, meinen Körper sehr zu triggern. Ich bin sonst gar nicht allergisch. Und dann habe ich irgendwie Antihistamin bekommen. Und dann habe ich das eingeworfen. Und das scheint mein Körper auch überhaupt nicht zu kennen. Das nehmen ja Leute jeden Tag, wenn sie allergisch sind. Ich habe zwei so Dinger eingeworfen und dann habe ich noch eine Viertelstunde aufrecht gesessen, dann habe ich mich aufs Sofa gelegt und habe 4 Stunden am Stück geschlafen, was eigentlich sehr gut war, weil in der Zeit kannst du schon nicht daran rumkratzen.
Ja, ja.
Und jetzt inzwischen, ich habe dann auch gecremt mit so einer Cortisoncreme, einen Cortisonschaum, ich habe jetzt alles zur Hand. Und jetzt sind es nur noch so abgeheilte Schorfitzel. Ja, also es ist wirklich,
als würde da oben jemand sitzen, der sich speziell für dich immer ganz schöne Sachen ausdenkt.
Ganz hübsche Sachen. Ja, und diese etwas nasale Stimme liegt daran, dass ich jetzt sehr erkältet bin. Das hat mit den Raupen jetzt nichts zu tun, da kann ich sie nicht für blamen, aber okay.
Okay.
Und dann haben mir irgendwie zig Leute bei Facebook, meine neue Lieblingsplattform, geschrieben, sie haben sich erschrocken, als sie mich gesehen haben. Und dann habe ich gedacht, ich weiß jetzt, da stand auch gar nicht, warum erschrocken. Ja, okay, die Farbe von dem Video war nicht so optimal. Dann dachte ich, ja, da kann ich ja vielleicht in der Geisterbahn arbeiten. Oder wir fahren halt wirklich mal vorbei und erschrecken sie mal richtig vor der Haustür. Dann sage ich, so, jetzt.
Ich bin sowieso sehr für ein persönliches Gespräch in solchen Fällen, weil ich glaube, da würde sich schon manches erübrigen, wenn die Leute Angst haben müssen, dass man mal vorbeischaut, um das Problem von direkt zu erläutern.
Mir wird sich das nie wirklich erschließen, warum man Menschen sowas schreibt. Aber okay.
Wo man es doch genauso gut auch sein lassen kann.
Wo man es auch sein lassen könnte, ja. Also, dass ich immerhin noch dafür tauge, Leute zu erschrecken. Wie gesagt, mit den Pusteln wäre es noch mal eindrucksvoller gewesen.
Ja.
Da hätte ich ganz neue Bereiche erkunden können. Hast du schon ein Labubu, wollte ich dich mal fragen? Ich
weiß gar nicht, was das ist.
Ein Labubu ist so eine Art Neuvariante des Monchichis. Also, es gab ja früher schon so kleine Viecher, die Kinder gesammelt haben oder Jugendliche. Früher Moshishi hieß es, als meine Tochter klein war. Das war so ein haariges, eher so eine Mischung aus Bär und mit so einem Plastikgesicht. Mhm. Und Labubus sehen aus wie so eine, die haben so eine riesen, die plecken so ihre Zähne.
Ja, so.
Ja.
So wie Ugly Dolls gibt es ja so ein
bisschen. Ja so, also die sind so, ich weiß nicht, ob man die niedlich nennen kann. Ich habe auch meinen Freund gefragt, kennst du Labubus? Hat er gesagt, keine Ahnung, was das denn wäre. Habe ich ihm Bilder gezeigt, hat er gesagt, die sind ja scheußlich. Mhm. Wer will die denn? Und dann Kinder oder was? Und dann habe ich ihm Cher gezeigt, die so ein Labubu an ihrer Handtasche hängen hat. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt so ein neues Must-Have. Also wenn man ja, schon alles also, hat, kann man sich noch ein paar Labubus wünschen.
Kann man sich noch ein paar Labubus wünschen, aber ehrlich gesagt, da bin ich echt raus. An meine Tasche wird das, nein, ich bin, glaube ich, wirklich zu alt für Puppen.
Wenn ich ein Fake-Labubu hier für dich auftreibe.
Nein, vielen Dank. Nein.
Du möchtest keinen Labubu.
Nee, ich glaube, das macht irgendwie einen seltsamen Eindruck da draußen in der Welt, wenn man mit über 60 mit so einem kleinen Püppchen an der Tasche rumrennt.
Das wäre mir jetzt egal, würde ich sagen, wenn es mir gefallen würde.
Ja, mir gefällt es auch nicht. Also umgekehrt macht es bei mir auch einen seltsamen Eindruck, wenn Cher mit immerhin wie vielen Jahren? Über 70?
Die ist über 70.
Ja.
Ich glaube auch
so kleinen Tüpfchen
über
in der
70.
Tasche rumrennt. Ja, finde ich irgendwie auch schwierig.
Ja, ich denke, jeder wie er mag, aber es wundert mich. Ich bewundere diese Marketingstrategie, dass du solche Püppchen hast und das schaffst, dass diese Püppchen so begehrt sind wie, keine Ahnung. Also du gehst auch in den Laden und kannst nicht sagen, ich hätte gerne ein grünes Labubu, sondern du kriegst eine Blindbox. Und dann kannst du natürlich ein theatralisches, auf Instagram ein theatralisches Unboxing machen, was nichts anderes heißt als auspacken.
Ja, okay.
Und dann sagst du, oh, es ist nicht grün, es ist gelb. Aber du hoffst immer darauf. Angeblich gibt es so Special Edition Labubus. Die sind ganz selten. Und wenn du die findest, so. Und das führt natürlich dazu, wie bei so, es gab doch früher so Greifautomaten, wo du Greifarm versucht hast, ein Plüschtier rauszukriegen.
Gerne, gell?
Und dann denkst du immer, jetzt habe ich es raus, jetzt werfe ich nochmal eine Mark rein und versuche, dieses Vieh rauszukriegen. Und so, glaube ich, kaufst du immer noch ein Kleinbox Labubu, um dann endlich die quergestreifte Gucci-Version zu kriegen oder was auch immer. Ja. Nein, ich bin sonst anfällig für so Sachen, aber da bin ich, muss ich auch sagen,
aber vielleicht trägt man sein inneres Kind jetzt auch außen, weißt du?
Das kann natürlich sein, dass man sagt, das ist mein inneres Kind.
Ja,
und so fletsche ich innerlich auch die ganze Zeit die Zähne, meine lieben Freunde da draußen.
Beiße gleich zu.
Um euch, zack, die Zähne sonst wohin zu rammen und zu sagen, fickt euch alle. Patsch.
Ja.
Ja. So. Ja, vielleicht ist es das, eine spielerische Art, den Unmut auszudrücken. Mhm. Das könnte
natürlich
sein.
Insofern gar nicht schlecht. Aber interessant, also besser wäre es natürlich, man würde es direkt sagen.
Weil man würde einfach sagen, geh mir nicht auf den Sack.
Ja, weil Männer sind jetzt auch nicht so zu haben für subtile Botschaften. Die würden das, glaube ich, in diesem nicht so verstehen, wie es möglicherweise gemeint sein könnte, oder?
Ja, da ist was dran. Mhm. Manchmal ist es auch so, muss ich sagen, ich habe jetzt so bei Facebook, das scheint die Plattform der Niedertracht zu sein, keine Ahnung, habe ich zig Kommentare auf ein Video bekommen. Da steht drunter, ich habe mich so erschrocken. Und dann denke ich, wovor denn? Vor meinen Zähnen, meinem Hals, meinem Kopf, meinen Haaren, meiner gesamten Erscheinung, meiner Hautfarbe. Da war noch nicht mal ein Filter drauf. Das war irgendwie in schlechtem Licht, aber egal. Jedenfalls habe ich gedacht, ich könnte in der Geisterbahn arbeiten, aber ich habe kurz auch gedacht, wenn ich jetzt ein Labubu hätte, würde ich es zeigen.
Würde es hochhalten.
Würde ich es hochhalten und sagen, ihr könnt mich mal.
Genau, genau.
Ganzen Idioten, die da draußen irgendwie.
Eigentlich müsste man mal eine Tournee machen und jeden Einzelnen besuchen, der da was zu kann.
Ich bin schon dabei, die Adressen zu recherchieren.
Das ist schon eine kleine Tournee für uns.
Ich habe schon ein paar. Ja, ich habe schon ein paar, wo ich denke, ach, da schauen wir mal vorbei.
Ja, um das mal im direkten Gespräch zu klären, wo da eigentlich das Problem liegt.
Und wenn ich dann wieder Prozessionsraupenpusteln habe, dann bin ich wirklich, da kann ich wirklich jemanden erschrecken. Ja. Das kann ich mal ganz deutlich sagen.
Mhm.
Was sagst du zu dem tragischen tragischen Tod von Laura Dahlmeier?
Ja, grauenhaft.
Ja, schrecklich. So eine junge Frau, 31 und irgendwie so ein strahlende Supersportlerin.
Aber es kann halt da gerade, also scheint ja auch ein sehr gefährlicher Aufstieg gewesen zu sein mit den bekannten Gefahren des Steinschlags.
Also sich dieser Gefahr auszusetzen, das kannst du nicht nachvollziehen.
Nee. Weil, wie gesagt, also ich finde, das Leben ist an sich gefährlich genug und wie man dann solche Situationen künstlich herbeiführt, indem man sein Leben riskiert, erschließt sich mir nur. Ich bin halt aber auch leider ein sehr großer Schisser.
Ja, ich finde diese, ich verstehe diese Herausforderung. Also, dass man so denkt, wow, das ist meine Passion, die Berge sind meine Passion. Meine sind sie jetzt nicht unbedingt, aber die Berge sind meine Passion. Insofern will ich immer mehr.
Ja. Yeah.
Also dieses noch ein Berg, noch ein das. Und klar, sich freiwillig einer Gefahr auszusetzen. Also sie war sich ja dieser Gefahr auch bewusst. Sie hat ja auch gesagt, ich möchte nicht, dass Leute ihr Leben aufs Spiel setzen, um mich zu retten.
Ja. Yeah.
Was ich ja schon irgendwie groß finde, dass man das
ja,
sagt.
Ja, klar.
Also die war ja auch Bergführerin, aber klar, du hast halt keine Kontrolle über die Berge.
Ja.
Das wird sie natürlich auch gewusst haben.
Ja.
Ich finde es schrecklich auch für diese Bergkameradin, die sie da noch versucht, stundenlang versucht zu retten. Oder
ja, für alle drumherum, die dann noch...
Die Eltern, die Freunde.
Die dann noch gebippert haben, dass vielleicht doch noch eine Rettung möglich ist und so weiter.
Das wenn du als Eltern dann tausende von Kilometern entfernt irgendwo sitzt, das muss ja wirklich der Horror sein.
Und eigentlich, wenn der Vater Bergführer ist, wird er ja auch schon gewusst haben, dass das...
Der war selber schon mit ihr irgendwo, ich weiß nicht, ob in Nepal oder in was weiß ich. Also der ist auch ein Mordsbergführer insofern. Tja.
Ja, ich habe gerade ein Interview gehabt mit einer Kriegsreporterin, die ist auch erst 38, die überall da unterwegs ist, in der Ukraine, im Libanon, in Palästina und so weiter. Da habe ich auch an die Eltern gedacht. Ich habe sie auch gefragt, wie ihre Eltern das wegstecken. Und sie sagte, sie hat so einen kleinen Deal mit ihrer Mutter, dass sie jeden Tag ein Emoji schickt, damit die weiß, das ist alles soweit in Ordnung. Aber klar, wenn sich dein Kind dafür entscheidet, sowas beruflich oder auch als Hobby zu machen, wie jetzt mit dem Bergsteigen, schwierig. Und vermutlich wären die meisten Erfindungen nicht gemacht worden, wenn Leute wie ich ausschließlich am Start gewesen wären.
Also ohne Wagemut ist wahrscheinlich auch nichts zu wollen. Natürlich kann man sich sagen, was bringt das anderen, wenn sie da hochklettert? Aber vielleicht ist, sie sagt ja, das ist ihr Gefühl von Freiheit. Und die hat ja schon viele Freunde beim Klettern verloren.
Ja, ja. Die hätte es eigentlich, also man weiß es, aber man kennt ja dann auch das Gefühl vom Verlust. Also für den, der tot ist, ist es ja quasi, der wird wahrscheinlich nicht auf der anderen Seite stehen und sich ärgern. Aber die großen Dramen sind ja eigentlich für die, die übrig bleiben, ne?
Ja, total. Und sie kennt ja dieses Gefühl, aber sie hat ja auch gesagt, wer einen Berg geht, muss damit rechnen, dass er nicht zurückkommt.
Mhm.
Ja. Schon, aber so eine junge Frau, also es tut einem schon sehr leid.
Ja, wenn man auch zum Teil, also weil man ja auch das Gefühl hatte, man war im Grunde live dabei. Also es wurde ja relativ früh darüber berichtet, dass sie abgestürzt ist und dass man, und dann aber auch die ganze Zeit wurde ja thematisiert, dass man nicht weiß, was mit ihr passiert ist, wo das immer noch versucht wurde, Kontakt aufzunehmen und so. Also das war so ein bisschen, hat es mich erinnert an dieses grauenhafte Unglück, auch von diesem U-Boot, weißt du?
Oh ja, das war ja ganz.
Das war auch da. Ich habe diese Kapsel gesehen und habe schon Panik gekriegt, Platzangst gekriegt, nur vom Hingucken.
Ja, du bist ja auch jemand, der schon im Hochseilgarten denkt, Hilfe.
Ja, ja. Also ich habe in meinem, also mein Körper mag das nicht. Also ich habe das ja mal gemacht, Hochseilgarten. Schon beim Aufstieg war alles in mir, hat gesagt, bist du verrückt geworden? Warum bleibst du nicht unten? Was soll das denn? Warum machst du das? Ich hatte so ein Seminar, über das ich, glaube ich, auch geschrieben habe und hatte einen gewissen Druck, daran teilzunehmen. Und man konnte, also man hat so einen kleinen Parcours gemacht und dann konnte man freiwillig noch weitergehen. Habe ich gesagt, vielen Dank, ich habe jetzt das Nötigste erledigt. Ich bin froh, dass ich wieder runter darf. Und das war es dann für mich. Ja, also ich würde jetzt niemals
sagen, dieses Gefühl, auch so eine Angst, die man hat, die vielleicht nicht riesig ist, aber die irgendwie da ist, zu überwinden. Findest du das nicht beglückend?
Ich habe dann mehr, also wie man ja heute vielleicht sagen würde, so vor sozial, also es gibt ja genug andere Hürden im Leben, die man überschreiten kann. Also das weiß ich nicht, einen neuen Kurs anzufangen und sowas. Das ist irgendwie so mehr so meins, weißt du, wo ich dann auch froh bin, dass ich es gemacht habe, weil ich denke, ich könnte auch genauso gut zu Hause bleiben, auf dem Sofa sitzen und so. Das ist mein Glück. Mein Glück ist nicht
höher, schneller, weiter.
Höher, schneller, weiter, genau. Da fehlt mir irgendwie der Ansporn. Bei dir ist das ja ganz anders, gell?
Ich liebe das alles. Mhm. Ich kann das auch bis zum gewissen Punkt nachvollziehen. Ich bin ja keine Ausnahmeathletin wie Laura Dahlmeier. Mhm. Weit entfernt von irgendwas Ausnahme. Aber dass man sich so selbst herausfordert oder sagt, das mache ich jetzt, das traue ich mich jetzt.
Ja.
Und dieses Gefühl danach finde ich so, das habe ich ja schon mal erzählt, dass meine Mutter auch sagt, aber warum musst du denn 3 Kilometer schwimmen? Es sieht doch keiner. Dann sage ich, ja, das mache ich doch für mich. Ich will wissen, ob ich 3 Kilometer im offenen Meer schwimmen kann.
Ja, das kann so. Ich. Also das geht ja mehr so auch in meine Richtung. Aber ich würde jetzt nicht, Gott, ich will mal gucken, ob ich diesen Aufstieg überlebe. Da wäre ich raus.
Ich glaube aber, so denken die auch nicht, ob ich den Aufstieg überlebe, sondern die denken, dieser Berg, den meister ich jetzt. Ja. Ja, die stand auch, ich habe Bilder von ihr gesehen, gab jetzt wahnsinnig viele Bilder von ihr auf irgendwelchen Gipfeln.
Ja, ja.
Oh mein Gott, da wird mir auch schon leicht schwindelig nur beim Gedanken. Ja, aber
ich kann mich erinnern, als meine Mutter, die hat mal mit uns einen Ausflug gemacht, und da waren wir mit ihr ohne den Vater, wie meistens, in der Breitachklamm. Kennst du das? So eine Breitachklamm, das ist so. Und da gab es irgendwie nur, du bist vorne reingegangen und hast so einen riesen Weg gemacht und hinten raus. Also man konnte quasi nicht zurückgehen, als man nach 5 Minuten merkte, oh, es ist doch sehr steil, geht es doch sehr steil runter, sondern man musste weiter geradeaus. Und wir haben diesen Weg im Grunde fest an die Wand gedrückt absolviert, weil meine Mutter so eine Panik hatte, dass einer von uns abstürzen könnte.
Ja, meine Schwester hat mal ein Klettern gemacht mit einem Bergführer, auch um so ein bisschen was gegen ihre Höhenangst zu machen. Und total angeleint mit Helm, mit allem, sind die oben so einen schmalen Grat entlang, also wirklich schon furchterregend. Und dann sehen die vor sich eine Familie, die Mutter mit Flipflops, mit Kindern, ohne irgendwas. Und dann sagt die Mutter zu dem Bergführer, können wir hier weiter lang gehen? Und dann sagt er, naja, ich bin Bergführer. Sie sehen, wie ich angezogen bin und angeleint. Was soll ich dazu sagen?
Ja, verrückt.
Also ich meine, das ist einfach verrückt. Und der hat dann zu meiner Schwester gesagt, der Berg ist gnädig. Also dafür, wie die Leute da rumkraxeln, wäre er überrascht, wie oft es gut geht. Aber halt auch nicht immer, muss man auch sagen.
Ja, manche, also, wir waren ja zusammen in Kanada, Bären, unter anderem haben wir sehr viele Bären geguckt. Und da haben die Führer ja auch erzählt, dass manche Touristen aussteigen aus dem Auto, ihr Kind nehmen und das auf den Rücken des Bären platzieren wollen, um ein schönes Foto zu machen, wo ich auch denke, an irgendeiner Stelle muss man doch mal im Fernsehen wenigstens einen Bericht gesehen haben.
Dass der Bär an sich kein puscheliger kleiner Teddy ist, den man mit ins Bett nimmt.
Genau.
Ja, aber manchmal denkt man auch, dass die Leute einfach ein bisschen blöd sind. Ja. Also manchmal denke ich schon, die Leute sind ein bisschen doof.
Ja. Ja.
Dann denke ich wieder, ist es überheblich, das zu denken? Und dann denke ich, nein. Also spricht vieles dafür, dass dem
bei manchen
so ist.
Dann noch sehr gespart wurde an der.
Ja, absolut. Ja, ansonsten warst du beim Kampfsport. Ich bin
gestern,
ja jetzt schon seit Monaten nicht gewesen.
Ja, ich habe einen neuen großen blauen Fleck am Unterschenkel. Ich bin blöd. Ich bin so, die haben ja so eine weiche Matte, damit man sich eben nicht wehtut, wenn man fällt. Aber ich bin über diese weiche Matte so ein Stück geschlittert und das war ein bisschen zähes Geschäft. Aber ich mache weiter, habe ich mir fest vorgenommen. Das ist auch so ein
neues
Neuland. Genau. Ich will es auch einfach können. Gestern war ich ein bisschen irritiert. Es ist ja eigentlich ein Anfängerkurs, den ich mache, aber es sind vor allem Fortgeschrittene darin. Und ich wurde für irgendwas gelobt. Da dachte ich, jetzt werde ich nur gelobt, damit ich nicht aufgebe vor lauter Frust, dass die anderen schon sehr viel weiter sind als ich.
Na, du kannst dich freuen, weil wenn ich nach den Ferien wieder dazukomme, ich habe alles vergessen. Alles. Ich hoffe, dass dann mein Körpergedächtnis in dem Moment, in dem das da dann läuft, funktioniert. Aber ich habe
sogenannte prozessuale Gedächtnis, wo Fahrradfahren, Schwimmen und so weiter abgelegt sind.
Ja, aber ich habe gewisse Zweifel, dass das nach 4-mal Kampfsporttraining schon angesprungen ist, dieses Gedächtnis.
Ja, Also ich sehe, dass bei den Fortgeschrittenen, die ja auch dauernd irgendwelche Wochenendseminare besuchen und so weiter, dass die trotzdem auch immer noch bei den Abläufen noch etwas lernen können. Insofern.
Ja. In der letzten Folge haben wir über unsere Eltern gesprochen. Da hat jemand gesagt, wir wären respektlos und unfreundlich mit unseren Eltern. Und da möchte ich doch mal ganz entschieden sagen, nein.
Nein, das sind wir nicht.
Das sind wir nicht. Wir lieben unsere Eltern. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, gerade wenn man sich viel mit seinen Eltern beschäftigt und sich viel kümmert, kann man auch mal sagen, das und das wäre schön, wenn es anders wäre.
Ja, und mein Vater, der kriegt das ja zu Teilen erzählt, der findet das vollkommen in Ordnung. Also ich finde, schwierig ist, wenn man quasi über jemanden redet und den nicht darüber informiert. Und deine Mutter weiß es ja auch, gell?
Meine Mutter weiß auch, dass ich sage, du musst mal ab und zu aus deiner Komfortzone raus. Ja. Und mehr als 200 Meter gehen wäre auch drin.
Ja.
Ja, das habe ich ihr gesagt, in mehreren kleinen Ansprachen, als sie hier war. Und ich meine, du bist zigmal die Woche bei deinem Vater. Ich nehme meine Mutter immer mit in den Urlaub. Was sind das für Leute, die sich erdreisten zu sagen, wir wären nicht nett mit unseren Eltern?
Ja.
Das hat mich dann wirklich mal kurz aufgeregt, dass ich Leute erschrecke mit meinem Gesicht oder meinem irgendwas von mir aus. Aber dass ich nicht lieb zu meiner Mutter wäre, da
das
hört der
ist
Spaß
wirklich, da hört der auf. Spaß wirklich auf. Das ist auch überhaupt nicht richtig.
Ja, das ist auch so. Dann denke ich, was denkt ihr eigentlich?
Man hat auch immer das Gefühl, man hat bei solchen Sachen das Gefühl, dass man in der Wohnung wie beim Tennis, weißt du, diese Hochsitze hat,
wo die Schiedsrichter sitzen.
Schiedsrichter drauf sitzen, dass man hier einen hat in der Küche, einen im Wohnzimmer, einen im Büro, einen im Schlafzimmer und das ständig Kommentare. Musst du das jetzt wieder essen? Nein. Das ist so, ja. das macht Social Media macht so ein bisschen diesen Eindruck, dass ständig jemand dabei ist. Obwohl, man muss auch sagen, wir lieben euer Feedback. Mhm. Ja, wir freuen uns immer über konstruktive Kritik. Und natürlich noch mehr über Gute.
Es geht oft um den Krach und das Geklacker. Also ich habe jetzt, heute hoffe ich, dass es nirgends klackert.
Ich glaube, hier hat es ein bisschen geklackert, weil ehrlich gesagt, ich sende aus Frankfurt. Hier ist eine Straßenbahnlinie, die fährt alle 10 Minuten. Ich habe 2 Katzen, die Geräusche machen. Und einen Mann. Und einen Mann im Hinterzimmer.
Ich habe kein Männergeräusch aus dem Hinterzimmer gehört.
Ah, das ist gut.
Ja, gar kein Geräusch. Gut.
Und was machst du noch heute?
Heute werde ich mich im Schatten aufhalten und ich überlege, ob ich mal ins Meer gehe, aber ich weiß nicht, ob das mit der Supererkältung.
Das würde ich dir streng verbieten. Ja, ich habe mal eine sehr eindrucksvolle Doku gesehen über Leute, die auf ein Spenderherz waren. Darunter waren der ein oder andere, der eine Erkältung übergangen ist und trotzdem gearbeitet hat und so weiter und so weiter.
Und dann eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung und so. Ja, ich hatte ja schon mal eine Herzmuskelentzündung. Es ist auch wirklich eine sehr nervige Krankheit, muss ich sagen, weil man darf sich ja überhaupt nicht rühren. Man muss wochenlang liegen. Mhm. Also das ist nichts Erstrebenswertes.
Also kein Freischwimmen heute.
Kein Freischwimmen. Ja. Gut. Ja, also ich werde jetzt einfach viel trinken und ich habe mir schon alles reingehauen, Gelomethol, dieses Zeug, wo du dann ja immer riechst, als wärst du so ein wandelnder Duftbaum. So, hallo, hier bin ich, ihr könnt mich auch ins Auto setzen,
ja,
statt
Duftbaum.
Vielleicht
macht das ja Eindruck auf die Insekten.
Ja, vielleicht macht das Eindruck. Aber wir haben jetzt hier alles abgesprüht, es dürfte jetzt hier kein Prozessionsraupenhaar weit und breit mehr irgendwie sein.
Ja.
Also Prinzip Hoffnung.
Da bin ich hier in sehr sicheren Gefilden, weil das Wetter ist auch selbst für gerade für Prozessionsraupen wahrscheinlich auch zu schlecht.
Es ist kühl, oder?
Es ist kühl und ziemlich regnerisch. Also ich muss eh arbeiten. Ich hatte jetzt nicht vor zu campen oder so. Insofern ist mir es relativ egal. Aber viele Leute jammern schon was weg, wo denn der Sommer hingegangen
ja,
ist.
Ja klar, ich glaube, wenn du jetzt Ferien hast und kannst mit deinen Kindern nicht wegfahren, dann sind das natürlich auch die Ausflugsmöglichkeiten ein Scheiß.
Ja.
Weil wenn du in strömendem Regen im Opel so stehst oder, keine Ahnung, irgendwie durch den Taunus stapfst, dann, naja.
Ja, mein Bruder ist ja zu Besuch mit seiner Frau und seiner jüngsten Tochter. Da hatte ich auch vorher geprahlt, die kommen ja aus Finnland, dass man hier sehr schön ins Schwimmbad gehen kann. Das ist ja nur ein paar Meter vom Haus meines Vaters entfernt.
Haben die nicht überall Seen in Finnland, wo sie drin planschen?
Ja, aber die sind ja teilweise total kalt.
Ach ja, stimmt.
Also, die sind ganz schlimme, also mit Herzproblemen soll man da, glaube ich, auch nicht baden gehen, weil die manchmal so eiskalte Strömungen zwischendurch haben.
Ja. Das finde ich total toll. Auch wenn du im Meer schwimmst, kann das ja sein, das Meer ist ja sehr warm im Moment, dass du auf einmal so eine Stelle hast, die kühler ist. Mhm. Das finde ich immer ganz toll.
Schön.
Ja.
Und dann haben die ja ein Kleinkind dabei und da ist es schon schön, wenn man ein Kinderbecken hat. Das hat man ja jetzt am See weniger.
Das stimmt.
Mhm. Ja, aber gut.
Aber bei 13 Grad möchte auch keiner ins Freibad. Ich habe meiner Mutter auch gesagt, du wolltest doch jetzt immer schwimmen gehen, wenn du nach Hause kommst. Warst du schon? Dann hat sie gesagt, ich wohne im Hochtaunus, hier sind 12 Grad.
Ja. Also ich war gestern im Freibad.
Ja gut, aber Frankfurt ist natürlich schon noch mal was anderes als da oben.
Aber es war schön, es hat geregnet, also man hatte von oben und von unten Wasser, das war ganz lustig.
Ja, ich muss sagen, das finde ich beim Schwimmen auch nicht schlimm, wenn es regnet, aber mit Kindern macht es natürlich keinen Spaß. Mhm. Du willst Pommes essen im Freibad und du willst da sitzen und...
Ja, aber ich hatte mal vor Ewigkeiten ein Interview mit Steffi Graf und da hat die auch darüber erzählt, wie toll das ist und wenn man einfach im Pool und wenn es regnet, schwimmen geht einfach, weil sonst niemand daran Interesse hat und weil das so eine ganz besondere Atmosphäre ist.
War die nett?
Die war mega nett, aber die hatte so viel PR-Leute, Fachleute um sich rum, dass so, erst habe ich gedacht, dass... Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie eine Massenveranstaltung ist oder so, aber die waren nur für die halbe Stunde Interview da, damit nichts Falsches gesagt wird und damit auch wirklich der Fragenkatalog, den ich vorher eingereicht hatte,
ordnungsgemäß
abgearbeitet wird. Und deswegen war ich nachher so glücklich, dass wir, irgendwie sind wir auf dieses Schwimmen gekommen und dann hat sie das erzählt, dass sie das so mag und so. Das war das Einzige, was so außer der Reihe da noch stattfand.
Also quasi privat.
Genau. Die war mega nett. Im Rahmen des da Möglichen. Sie hatte eine neue Uhrenmark. Irgendwas hatte sie lanciert. Es gab einen Grund für das Interview. Ja.
Aber das muss auch nervig sein, wenn du ständig so eine...
Entourage heißt das ja.
Entourage dabei hast, die kontrolliert jeden Pups, den du sagst oder was du gefragt wirst oder so. Ich meine, wenn jemand dich was Blödes fragt, kannst du doch sagen, sag ich nichts zu.
Ja.
Mich fragen die Leute auch oft vor Talkshows, gibt's was, worüber sie nicht reden? Dann habe ich gesagt, das werden sie dann schon merken.
Ja.
Weil dann sage ich halt nichts. Oder ich antworte einfach irgendwas anderes.
Mhm. Aber manchmal ist ja der Rahmen so eng, dass du eigentlich nur über die neue Bikini-Linie, also Marke, reden kannst, die irgendjemand jetzt, also irgendeine Schauspielerin lanciert hat und sonst über gar nichts. Ich glaube, die Ex von, eine Kollegin hatte mal mit der Ex von Mick Jagger, wie heißt die denn?
Ja.
Die Blonde, ein Interview.
Ah, mit der Jerry Hall.
Genau. Und die wollte wirklich über gar nichts anderes reden. Insofern ist so ein Interview, weißt du, was der Lockstoff, dass du jetzt mit einem Promi reden kannst, ist ja auch der, dass er hoffentlich nicht nur über diese eine Sache reden wird, weil das ist dann ja auch uninteressant journalistisch sowieso. Ja.
Wir können auch noch mal über meine neue Bikini-Linie reden.
Ja.
Die ich jetzt entwickeln werde.
Ja, genau in diesem Moment.
Genau in diesem Moment bin ich kurz davor. Naja, wir werden sehen, all das, was sich da entwickelt.
Mhm.
Ich wünsche dir ein raupenfreies Wochenende natürlich.
Werde ich haben.
Ja, da gibt es von auszugehen,
Sicherheit.
Vor allem bei dieser Wetterlage. Und
dir mal eine Zeit ohne all die Malessen.
Ja, und jetzt
zwar
werde ich
jetzt
den Begleitungen, den Diversen, dem Liebsten und der Tochter sagen, sie dürfen auch wieder das Haus betreten. Ich habe sie wegen der Geräusche, habe ich gesagt, ihr müsst jetzt draußen sein.
Ja, ich hätte den Mann auf den Grund stellen sollen mit den Kratzen, das wäre jetzt nicht so gut gekommen, aber ich hoffe,
es war. Da war gar kein Geräusch bei dir. Ich habe nichts gehört. Ich weiß nicht, wie das immer auf die Tonspur dann hüpft, aber gut, wir werden sehen.
Na also gut, mach's dann. Gut und wir geben alles, damit wir dann auch nächste Woche wieder senden können. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann.
Wir freuen uns. Tschüss.
Tschüss.